Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie. Heute sprechen wir über Angelinas Lieblingsklassiker-Autor. Wir haben ja letzte Folge schon über meinen Lieblingsklassiker gesprochen und dann kommt jetzt heute mal die Angelina dran und sie spricht heute über Oscar Wilde.
Ja, genauer gesagt über Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. 1854 in Dublin geboren, ist nämlich der bekannteste und gleichzeitig umstrittenste Schriftsteller im viktorianischen Großbritannien. Mein Gott.
Warum umstritten? Kommst du da noch später zu?
Natürlich. kann ich dir alles gleich noch erzählen?
Dann bin ich ja mal gespannt.
Ich dachte, ich versuche mal so ein bisschen als kleine Einführung das viktorianische Zeitalter zu beschreiben, damit man jetzt ungefähr weiß, wo man sich gerade befindet. Also das ist das England des 19. Jahrhunderts und es ist untrennbar mit Königin Victoria, deswegen auch viktorianisches Zeitalter. Die war nämlich tatsächlich circa 60 Jahre Herrscherin in dieser Zeit.
Krass.
Das ist schon eine Hausnummer. Und die hat den Glanz des britischen Weltreiches zu der Zeit quasi verkörpert, war populär und respektiert, war quasi eine Symbolfigur dieser Epoche.
Ja, daher kommt wahrscheinlich dann auch der Name, ne?
Also, ja. Also,
sonst wird es ja wahrscheinlich auch nicht danach benannt werden.
Wahrscheinlich nicht, nee. Und das war halt die Zeit, in der England zur führenden Welt- und Wirtschaftsmacht aufgestiegen ist. Hat quasi vorher so mit der industriellen Revolution angefangen in den Jahren zuvor. Und dann gab es noch den Ausbau des Eisenbahnnetzes. Und dadurch ist England halt so aufgestiegen. Und ja.
Waren die denn, also ich kenne mich geschichtlich jetzt nicht so gut aus, waren die so die Vorreiter im Eisenbahnnetz oder weißt du das? Also
ja.
Deswegen war das
genau.
Dann so.
Genau, okay. Also die erste Eisenbahn fuhr dann auch in der Zeit von Victoria.
Ah, okay, verstehe.
Und war halt, also das war eine Zeit, mit der ständige Veränderung stattfand, was halt auch so ein bisschen die Literatur widerspiegelt. Später dann, kommen wir auch gleich noch hinzu. Ja, zwei Drittel der Bevölkerung zu der Zeit gehören halt auch zur Unterschicht. Das ist schon ziemlich viel, wenn du mal überlegst, dass sie also eine Welt- und Wirtschaftsmacht werden und zwei Drittel deiner Bevölkerung ist trotzdem quasi wirklich unterhalb des Existenzminimums.
Mhm. Ist dann bestimmt auch der Clinch zwischen den Klassen war doch dann sicher sehr groß. Also dieser, das ist, also kennt man ja oft aus der Geschichte, ne? Das ist so.
Die Unterschicht und der Adel.
Genau,
die dann,
dass dazwischen dann halt sozusagen auch fast gar nichts ist.
Genau, irgendwie. Die Mittelschicht bestand dann halt aus den Landbesitzern und dem Klerus. Und in den Landbesitzern hast du halt dann auch die dann über diese Unterschicht geherrscht haben, in Anführungsstrichen. Wenn du warst halt ein Bauer, aber für diesen Landbesitzer.
Ja, okay, verstehe.
Du hast dieses Land
klar.
nicht besessen, aber hast da gearbeitet. So. Und dann hast du halt nur so ein ganz kleinen Anteil am Adel. Und der Adel hat halt aber auch sehr großen politischen Einfluss gehabt. Das hat sich aber im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt.
Also dann eher zur Unterschicht hin oder zum...
Zur Mittelschicht eher hin.
Ach so, also sozusagen, der hat dann noch mehr Einfluss bekommen. Oder hat
der
noch...
Nee, der Adel hat weniger Einfluss bekommen.
Okay.
Genau.
So rum. Jetzt bin ich drin.
Genau, also kannst du dir jetzt vorstellen, so... Stetige Veränderung, krasser Unterschied zwischen Unterschicht und Adel, obwohl der Adel halt wirklich nur so ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung war. Ja, und dann, was ganz wichtig im Zusammenhang mit Oscar Wilde ist, ist die Sexualethik zu der Zeit. Und da komme ich natürlich dann auch später noch ein bisschen hinzu. Genau, offiziell in der viktorianischen Zeit wurde nämlich Selbstbeherrschung und eheliche Treue gepriesen. Aber die Prostitution blühte sehr stark auf.
Ja, das finde ich ja, das ist immer so, das ist irgendwie so typisch, also finde ich immer so, wenn man so geschichtliche Sachen anguckt, oft war das so ein krasser Gegensatz. Es wurde immer sowas gesagt und
ja, Moral und so hochgehalten, aber es war halt, viele haben halt mit der Heirat gewartet, viele Männer, bis sie sich halt so eine finanzielle Sicherheit aufgebaut haben, damit sie halt auch der Frau was bieten konnten und alles und halt auch der so eine Sicherheit der Familie und dann je besser du finanziell dargestellt warst, desto besser, nicht besser, desto ich wollte jetzt besser die Frau sagen, aber
ja, des, also so höherem Stand, einfach, genau. Wenn du besser so definierst mit etwas höherem Stand und ne,
genau, und die Familie der Frau, der hat ja dann auch darauf geguckt und genau. Also du hattest aber trotzdem mal dadurch halt viel Prostitution, weil die haben zwar nicht geheiratet, wollten aber Vergnügen.
Knick, knack.
Ja, genau. Und die Frauen des Mittelstandes waren halt oft Prostituierte. Die haben sich halt dadurch dann ihr Einkommen aufgebessert.
Ah, okay. Und war das so, das war aber trotzdem dann wahrscheinlich, ja okay, wenn Prostitution verboten war, oder nicht moralisch, dann war das wahrscheinlich eher so unter der Hand, ne? Prostitution unter der Hand, guter Begriff.
Also, es gab 1885 kam ein neues Gesetz, da gab es dann härtere Strafen für Bordellbesitzer.
Okay.
Und alles. Also das wurde dann halt, am Anfang wurde es so ein bisschen toleriert, indirekt so ein bisschen. So.
Aber nicht akzeptiert wahrscheinlich.
Genau. Und dann kamen halt diese härteren Strafen und diese Verbote und Sex galt halt als tierisch primitive Verhaltensweise, die es zu kontrollieren galt. Also du hattest halt diese Denke, diese alte Denke, Sex ist was Tierisches, Unreines. Was das musst du halt irgendwie kontrollieren. Und deswegen gab es halt dieses neue Gesetz, wo es halt härtere Strafen für Bordellbesitzer war und homosexuelle Handlungen wurden dann kriminalisiert.
Okay.
Was jetzt auch gleich wichtig ist in Bezug auf Oscar Wilde. Kleiner Spoiler schon mal vorweg.
Ja, irgendwie eine Frage hatte ich gerade noch, warte. Aber waren denn diese Damen, die sich dann da, die das Geld da nebenbei verdient haben, ja, waren die denn auch in Bordellen oder haben die das dann sozusagen wirklich
Es gab auch teils Straßenprostitution, aber da dann eher die Unterschicht. Also,
okay, also waren die wirklich schon dann auch in diesem Bordell?
Ja, genau. Also das war dann
ja irgendwie interessant.
Ja. So halt mal ein bisschen das viktorianische Zeitalter abge...
Ja, finde ich gut, weil ich glaube, viele... Ich kann mich da auch nur mit ein, ja, wie soll ich das sagen, einreihen. Ich habe auch nicht wirklich so, also so man weiß ja ungefähr, wie so das war, aber so die so Begebenheiten wie mit der Prostitution oder mit
und das war jetzt halt auch nur wirklich grob alles und was jetzt auch auf Oscar Wilde
klar
für diesen Autoren wichtig war quasi. Wo wir jetzt beim 19. Jahrhundert reden wir natürlich gleich Oscar Wilde, Literatur des 19. Jahrhunderts. Also die Literatur im 19. Jahrhundert, die stand im Zeichen der Bedürfnisse und Probleme der rasch modernisierten Gesellschaft und der raschen Wandel. Und dadurch, dass aber auch mehr Leute zur Bildung kamen, gab es auch einen großen Bedarf an Lesestoff. Du hattest halt plötzlich einfach mehr Leute, die gerne gelesen haben oder lesen wollten.
Aber wie, also kurze Zwischenfrage, wie kam es denn dazu, dass die mehr, also warum denn auch mehr Bildung? Also
die
klar,
haben auch, ne? Es gab Bildungsreformen und so, also es kamen auch mehr Leute hatten halt die Chance auf Bildung und
Okay, finde ich halt voll interessant, weil es ja theoretisch auch so ein bisschen, auf der einen Seite ist es so ein bisschen rückschrittlich. Also
genau.
Dadurch, dass die so...
Durch diese Denke, was auch Sex
angeht
und so.
Genau, diese moralischen Sachen. Aber auf der anderen Seite dann diese Bewegung, finde ich echt, ist schon interessant.
Ja, also die Bildungsmöglichkeiten wurden halt einfach ausgeweitet.
Ja, okay.
Und ganz besonderer Beliebtheit haben sich Romane... mir fehlt ein Verb. Erfreut. Irgendwie hat der Satz keinen Sinn. Nee.
Ich dachte gerade, wohin guckt sie? Sie sah so suchend aus.
Ich habe das Verb gesucht. die viktorianischen Romane zeigen halt wirklich die Lebenswirklichkeit da. Mhm. Die haben halt wirklich, waren Nachahmung.
Also so sehr, sehr personenbezogen. Also dem alltäglichen Leben sozusagen.
Genau.
Entnommen. Ja.
Ja. Und um jetzt ein bisschen auf Oscar Wilde den Bogen zu schlagen. Weil Wildes Werke der spätviktorianischen Zeit, man muss ja auch sagen, der wurde ja 1854 geboren. Das heißt, da war Königin Victoria ja schon fast 20 Jahre Königin.
Ja,
Und dann muss noch überlegen, Kindheit und so. Also er gehört eher in die Sparte spätviktorianische Zeit.
Ja, okay.
Und am Anfang waren so Schauerromane kamen, so Shelley
so
und so.
Und so auch,
genau,
ne?
Poe. Und Oscar Wilde gehört halt der spätviktorianischen Zeit an und die brechen mit den traditionellen viktorianischen Kopplungen von Moral und Ästhetik.
Also mit diesem, was wir gerade theoretisch besprochen haben, damit brecht dann.
Genau, der bricht damit.
Brecht.
Und Leidenschaft wird offenkundiger dargestellt und er ist Anhänger des jetzt kommt das wundervolle Wort, was ich nicht aussprechen kann. Ästhetizismus. Da war halt Oscar Wilde großer Anhänger. Und auch ein großer Kunstliebhaber. Ja.
Aber ich meine, da gehst du wahrscheinlich noch drauf ein, aber du hast ja eben irgendwie gemeint, dass Oscar Wilde auch so ein bisschen gegen die
die Dekadenz der Zeit.
Genau, das irgendwie, du hattest ja sowas schon angerissen. Da frage ich mich aber so ein bisschen, wenn er da so gegen war, muss das ja auch in seinen Werken irgendwie kommen sein. Und wenn, ich meine, klar, das kann man auch irgendwie vereinen, aber ist das nicht theoretisch so ein bisschen.
Der hat halt nicht gesagt, dass seine Werke irgendwie moralisch bilden sollen oder so. Seine okay, Werke waren wirklich nur da, um
schön zu sein.
Um schön zu sein.
Weißt du? Jetzt habe ich meinen Bogen gespannt.
Jetzt
die sind da, um schön zu sein, können aber trotzdem gegen das. Ja, okay.
Ja, genau.
Okay,
du kannst ja trotzdem.
Ich vergesse meinen Gedanken wieder.
Perfekt. Genau. Um jetzt halt so ein bisschen auf Oscar Wilde zu kommen. Wir wissen ja jetzt schon, der ist 1854 in Dublin geboren. Seine Eltern waren auch sehr gebildet. Seine Mutter war Übersetzerin, Lyrikerin und engagierte sich im Young Ireland Movement.
Es ist nicht für die Zeit auch irgendwie ein bisschen
untypisch
gewesen.
Ja,
dass
es war
Frauen
halt
so schon so in diesem, auch in diesem Kulturbetrieb geradezu. Also ich meine,
obwohl, also in der Zeit später nicht. Du hast halt viele weibliche Autoren, die sind halt nicht so.
Ja, okay. Aber theoretisch.
Nicht so bekannt wie die männlichen.
Ja, und theoretisch zum Beispiel, wenn du hast ja eben Shelley erwähnt.
Ja.
Shelley hat ja auch lange unter Namen ihres Vaters oder ihres Mannes, ich bin mir gerade nicht sicher.
Auch nicht. Auf jeden Fall unter männlichen Namen.
Ja, deswegen meinte ich halt auch so ein bisschen, es ist ja eigentlich untypisch, dass sie dann so offenkundig da sich im Literaturbetrieb beteiligt
haben.
Ja,
aber sie hat halt auch ein Pseudonym. Oh Gott.
Ah, okay.
Ja, verwendet.
Das erklärt alles.
Ja, sie hat ein Pseudonym verwendet. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob sie in ihrer Lyrik auch dann mit diesem Pseudonym gearbeitet hat.
Ja, okay. Ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen, im Nachhinein werden die ja dann auch, also Mary Shelley ist ja auch unter Mary Shelley jetzt veröffentlicht.
Ja.
Früher wurde es halt einfach nicht, deswegen vielleicht, ja, okay.
Ja,
kann es natürlich auch sein, dass es zu der Zeit dann anders war.
Ja, und sein Vater, der war tatsächlich Augen- und Ohrenarzt, hat aber auch Folklore geschrieben und andere. Also der hat halt zum Beispiel, das habe ich in der Doku gesehen, als ich das jetzt hier recherchiert habe, der hat seinen Augen- und Ohrenpatienten, Augen- und Ohrenpatienten, also seinen Patienten.
Kann man das? Ich weiß nicht.
Ja, schau, heute Augenpatient, das klingt falsch. den hat er halt, das waren halt oft so irgendwie teilweise auch irische Bauern und so und den hat er dann zugehört und die haben dann irgendwelche Folklore erzählt und die hat er dann niedergeschrieben und veröffentlicht und.
Also so ein bisschen so diese Volksmärchen
auch
und sowas. Ne?
Genau.
Ja, okay, cool.
Ja. Also Oscar Wilde ist halt in so einem Haushalt dann aufgewachsen. Mhm. Seine Mutter hat ihn oft auch mitgenommen zu so, wie hieß er?
Soirees.
Ja. Ja, genau. Und dort hat er halt auch andere Künstler kennengelernt und Schriftsteller und war halt dadurch schon, also hatte so
schon
einen Kontakt
drin.
Dazu und es war halt quasi, sein Weg war geebnet.
Oh,
von der Kindheit an.
Das ist jetzt aber.
Richtig gut hier. Ja, der hat halt dann auch erst in Dublin studiert, Literatur und ist dann nach Oxford, war in Italien unterwegs, hatte später Lesungen in Amerika und so. Er hat während der Zeit auch schon geschrieben und so andere Dinge veröffentlicht. Und also der war halt gebildet und ist weit rumgekommen.
Okay, aber hat er irgendwann auch nochmal was anderes gemacht oder hat er wirklich von vornherein theoretisch nach dem Studium sich seinen Lebensunterhalt auch
durch Literatur.
Das ist meine Leistung.
Ich soll reden, nicht nicken. Ne?
Ja, ich bin aber auch die ganze
Ja, also der hat wirklich die ganze Zeit geschrieben und hat dann eine Frau geheiratet, durch die er halt seine finanziellen Sorgen quasi
akta
gelegt hat.
Also er war schon auch trotzdem, ich meine, okay, das ist ja immer
als
so,
Autor in der Zeit
hast
du
immer, zu knapsen, oder wie
man
das sagt.
Ja. Seine Frau, Constance Lloyd, war Kinderbuchautorin.
Oh.
Mhm. Also
irgendwie cool, ne?
Irgendwie das so alles mit Literatur. Die hatten dann zwei Söhne, Cyril und Vivian. Was witzig ist, in manchen Quellen wird Vivian als Tochter, weil Vivian...
Mhm. Ja, ja klar, das hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja, es sind aber tatsächlich zwei Söhne.
Oh, Vivian.
Also laut der meisten Quellen.
Okay, ja.
Ich glaube, also ich habe in zwei Quellen nur gelesen, dass es eine Tochter wäre, aber ich...
Okay, ja, okay, vielleicht, ne, wenn man... Passiert ja auch schnell, ne? Vivian ist ja theoretisch echt ein... Jetzt reden wir hier schon über Vornamen.
Ja. Ja, dann zurück zu Oscar.
Ja.
Der war auch berühmt für seine Sprachgewandtheit und sein extravagantes Auftreten. Also er war halt auch keine Person, die sich halt irgendwie...
Versteckt hat
tatsächlich. Also der war so auch sehr auffällig mit seiner Kleidung und seiner Art und...
Ja, okay, aber das finde ich, habe ich eigentlich auch immer schon wahrgenommen. Also ich meine, man kennt ja irgendwie, also wenn man mal so ein Oscar Wilde Buch oder so in der Hand hatte oder so, man hat ja irgendwie von Oscar Wilde immer so ein Bild vor Augen.
Ja, hier habe ich eins vorliegen.
Ja, genau, das ist irgendwie schon, ich fand den auch schon immer auffällig.
Sehr extravagant.
Genau,
sehr,
also schon allein die Anzüge und sowas.
Seht mich.
Genau, ja. Das finde ich, fand ich, aber ja, da hast du recht, das ist schon immer irgendwie.
Ja. Der hat auch Märchen geschrieben, tatsächlich, denkt man nicht. Aber die hat er nur erstmal nur für seine Söhne geschrieben. Finde ich irgendwie auch
schön,
so einen süßen...
Aber das gibt's ja auch oft, ne? Also jetzt mal hier, um einen kleinen Literatur-Fact reinzuwerfen. Ich glaube hier, Lewis Carroll von Alice im Wunderland hat das ja theoretisch auch erst für... Tja.
Ja, jetzt bist du in der Bedrohung.
Das wusste ich, ja, das wusste ich, weil ich habe früher als Kind das immer als Hörspiel gehört. Und da gab's das vorher, wurde das so erklärt. Ich glaube, für eine Tochter von einem Freund oder sowas hat er das geschrieben. Also es gibt es ja auch irgendwie oft, dass...
Ja, dass sie das für andere
Kinder... Genau, und dann irgendwann wird es halt einfach verlegt, ja. Das finde ich aber eigentlich immer ganz schön. Naja.
Das hat nochmal so einen schönen Hintergrund, finde ich.
Ja.
So, wenn du halt weißt, ja okay, der hat die Märchen geschrieben, um Geld zu verdienen, ist auch
ja, klar,
vollkommen ist normal vollkommen okay. Und... gehört halt zum Autorendasein dazu, aber wenn du halt weißt, der hat das speziell für seine Söhne geschrieben,
ja,
finde ich das nochmal
so. Ja, ist halt auch irgendwie so ein bisschen nochmal Schreiben um des Schreibenwillens, ne?
Ja.
Also,
ja.
Finde ich auch immer schön.
Ja, jetzt kommen wir zur anderen Seite von Oscar Wilde.
Mhm.
Er hatte nämlich einen Liebhaber.
Oh, nein!
Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Nein, haben wir das nicht schon in der ersten Folge so gemacht?
Ich glaube auch.
Ein bisschen Klischee. Sein erster Liebhaber war Robert Ross. Den hat er in der Uni kennengelernt. War so ein bisschen jüngerer Kerl.
Mhm.
Ja, war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er in Kanada geboren, aber in England aufgewachsen. Kann jetzt aber auch eine Fehlinformation sein.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Ja, ne? Genau. Oscar Wilde hatte auch viel Kontakt zu männlichen Prostituierten. Jetzt vielleicht ein...
Ah, Zwischenfrage.
Ja.
Meinerseits.
Ja.
War denn... Nee, das ist eigentlich, nee, das ergibt sich eigentlich von selbst. Aber gab's auch, also war männliche Prostitution zu der Zeit auch, dass es da auch Bordelle und so gab? Oder war das dann zum Beispiel nur, okay.
Also ich glaube, das war halt eher so, da weiß ich jetzt tatsächlich, also ich sag jetzt einfach ins Blaue hinein, das war nicht so Bordell.
Okay,
obwohl,
also wahrscheinlich, ist halt die Frage, ne? Weil wenn du überlegst, dass die anderen Prostituierten theoretisch auch, das war ja moralisch verboten und trotzdem gab es das so und ich meine, ist halt die Frage, weil Homosexualität war zu der Zeit wahrscheinlich noch,
war kriminalisiert.
Ja, stimmt, war kriminalisiert. Wahrscheinlich war es dann nochmal mehr.
So eher in dunklen Gassen.
Ja, wer weiß.
Apropos dunkle Gassen, kleiner True-Crime-Fact zwischendurch.
Oh.
Ich so als riesen True-Crime-Fan. Oscar Wilde trieb sich in Whitechapel rum in der Zeit. Und weißt du, wer sich 1888 dort auch umhertrieb?
Oh Gott, ich will mich jetzt nicht blamieren, ne? Jack the Ripper. Oh mein Gott,
ja.
Ich hab was gewusst.
Also er trieb sich zur gleichen Zeit wie Jack the Ripper darum.
Oh, das ist natürlich cool.
Ne? Das ist so.
Das sind so wieder so Facts, die man einfach, also ich
du verbindest die erstmal
genau,
nicht im Kopf.
Find ich
habe
cool.
Letztens eine True Crime Folge über Jack the Ripper gehört und habe dann mir das so gemerkt und so, wusste auch nicht, dass es jetzt Whitechapel ist, wusste halt England, viktorianisches Zeitalter. Und dann habe ich jetzt recherchiert und dann kam halt dieses, ja, Oscar Wilde trieb sich in Whitechapel rum und ich so, Moment.
Das
und dann hast du erst halt diese Verbindung gehabt und dann
aber
war so,
das finde
wow.
Ich immer cool, das ist immer so, wenn man dann so ja, wie nennt man, wie nennt man sowas, Fun Fact? Nein, das ist ja kein Fun Fact, wenn er den gleichen...
Nee, ist halt einfach nur so ein Zusatz.
Dead Fact.
Ja.
Gott.
Oh Gott. Ein Zusatzfakt. Dead Fact. Ja, Oscar Wilde wurde ja nicht ermordet.
Wer weiß.
Ja, wir wissen es ja noch nicht. Das erwähne ich ja gleich erst
noch. Ah, das kommt gleich noch.
Ja. Ja, das ist so viel zu dem Fun Fact mit Jack the Ripper.
Du warst bei Fun Fact, davor warst du bei...
Bei den männlichen Prostituierten.
Bei den männlichen Prostituierten.
Genau, ja. Also, jetzt ist klar, Oscar Wilde war... Also man weiß nicht, ob er homosexuell war oder einfach nur irgendwie auch auf Männer stand oder...
Mhm. Kann ja auch bisexuell vor allem, gewesen sein.
Ja, der...
Ne? Ist ja auch...
Zu der Zeit hast du das ja auch nicht so definiert wie heutzutage.
Ja, meistens galtst du dann ja eher auch als, also wenn du es dann galtst du ja meistens sowieso eher als homosexuell.
Ja.
Dann gab es ja gar nicht diese Abstufung.
Nee. Und der galt auch als homosexuell und er hat gern Zeit nicht nur mit Männern, sondern halt mit jungen Männern verbracht.
Ah, okay.
Das war halt auch nochmal was. Aber da kommen wir dann noch gleich ein bisschen hinzu, weil ich werde auch gleich noch was zu seinem quasi einzigen bekannten Roman erzählen, Das Bildnis des Dorian Gray. Ich dachte, ich kann nicht nur über Oscar Wilde reden, ohne euch irgendwie was zu empfehlen. Einen Moment. Männliche Prostituierte, genau. Homosexuell weiß man jetzt nicht, er war verheiratet, hatte ja auch Söhne, aber das war zu der Zeit halt auch einfach normal.
Klar.
Das gehörte dazu, dass du dann heiratest und eine Familie gründest. Er wurde auch, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, er wurde auch angeklagt und kam dann halt auch ins, nicht ins Gefängnis,
Zuchthaus ist ja.
Zuchthaus. Der musste arbeiten. Wie heißt das denn nochmal? Der kam ins Zuchthaus und musste Zwangsarbeit vollrichten. Genau, Zuchthaus. 2 Jahre dafür wegen homosexueller Handlungen. Und das Bildnis des Dorian Gray, das war halt Hauptbeweisstück.
Oh, das finde ich ja auch. Interessant, dass sowas als ein fiktiver Roman, auch wenn da, ne?
Ja, Oscar Wilde selber ist auch ein bisschen dumm von ihm, würde ich mal sagen. Er hat nämlich selber gesagt, jeder Roman ist eine Biografie seines Autors.
Okay. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt, aber.
Ja, also, wenn ich gleich noch ein bisschen von dem Buch erzähle, dann.
Ja, klar, also aber trotzdem ist es ja theoretisch kein Beweis, weil.
Ne, nee, theoretisch ist es halt eigentlich nur ein Indiz.
Genau, ja. Und selbst und das ja eigentlich, ne? Weil. Ja.
Ich könnte jetzt auch, weiß ich nicht, irgendwas schreiben, was komplett fiktiv, das ist ja auch ein komplett fiktives Buch.
Und man
Buch.
Sagt ja eigentlich, jeder Autor sagt ja, glaube ich, das immer, was von ihm selber im Rum, also in dem Ding, das hatten wir ja auch.
Ja.
Das hatten wir auch letzte Folge bei Fitzgerald, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch an.
Ja.
Bisschen Werbung machen.
Ja. Ja. Genau, dafür kam der halt ins Zuchthaus, um jetzt wieder mal zurück auf Oscar Wilde zu kommen.
Entschuldigung.
Nee, und danach, nach den 2 Jahren, ist der halt ins Exil nach Paris, hat da und in Armut gelebt und total isoliert. Also Freunde von ihm aus der Zeit sagen halt, die haben halt nichts mehr von ihm so mitbekommen. Er lebte auch unter einem falschen Namen dort.
Mhm.
Und
ich frag dich nicht, wie der falsche Name war.
Sebastian Melmoth.
Melmoth.
Ja. Und seine Frau änderte tatsächlich ihren Nachnamen dann später in Holland.
Okay.
Und ist dann aus London weggezogen. Sie lebte mal in der Nähe von Nürnberg und ist dann nach Italien. Und
also hatte sie theoretisch auch einfach, also wurde sie wahrscheinlich, wie nennt man das? Gesellschaftlich war sie unten durch.
Ja.
Ich habe gerade diesen Begriff, den ich.
Ich weiß, was du meinst,
ne?
Aber ja. Also sie ist dann halt weggezogen und dann ist er in Paris an einer Hirnhautentzündung gestorben, die aus einer chronischen Mittelohrentzündung hervorgerufen wurde. Ja. manche Quellen sagen auch, dass er an Syphilis gestorben ist, aber ich glaube, das war dann eher so ein wegen der Homosexualität, dass das so ein bisschen darauf
sein,
dann.
Ja.
Ja, und ja, Oscar Wilde, schillernde Persönlichkeit des viktorianischen Zeitalters. Irgendwie dann traurig, wie er dann gestorben ist.
Besonders
so ganz
halt
alleine.
Auch, ja, das finde ich halt.
Er hatte noch.
Isolierte.
Ja, also ich habe seinen ersten Liebhaber erwähnt.
Mhm.
Ich habe seinen nächsten Liebhaber aber noch nicht erwähnt.
Das stimmt.
Genau. Das war ja auch, weswegen er dann angeklagt wurde. Nicht wegen ihm, sondern durch den Vater seines Liebhabers. Also sein Liebhaber war Lord Alfred Douglas.
Mhm.
Und Ja, sein Vater fand die Freundschaft, also erst, es hat sich so entwickelt wie eine Freundschaft, dann war das eine Liebesbeziehung und Lord Alfred Douglas hat irgendwann gesagt, dass halt dieser sexuelle Part dann irgendwann weggefallen ist und die waren halt einfach nur auf so einer intellektuellen Ebene verbunden und so. Und Lord Alfred Douglas, ich glaube, ich nenne ihn Alfred die ganze Zeit jetzt. Vater war halt nicht so für seinen Sohn auch da und so. Und ich glaube, das war dann halt auch so ein bisschen Vaterkomplex, den Alfred dann mit Oscar, weil Oscar Sohn, der war halt, natürlich war Alfred auch jünger.
Ich glaube sogar sehr viel dann, ne?
Ich glaube, der war sehr jung.
Also, weil ich kenne das nur durch Briefe, ne? Man wird merken, ich lese viele Briefe.
Ja. Ja, ich glaube, der war sogar noch Student zu der Zeit und ich glaube, oder quasi auch minderjährig.
Ich meine, kann man ja dann vielleicht auch, oder kennt man sich, vielleicht war es ja dann auch irgendwie so ein Aspekt, dass der Vater das deswegen auch so komisch fand.
Ja, der Vater hat den Oscar Wilde dann öffentlich als Sodomiten bezeichnet. Worauf Oscar natürlich, war natürlich wieder ein Eigentor, der hat den Vater wegen Verleugnung verklagt. Daraus ist dann der Skandal entstanden, dann kamen mehrere Gerichtsverfahren und dann kam es zu der Verurteilung Oscars, weil es halt, es war offensichtlich, dass er homosexuell war, weil er es halt auch nicht so verheimlicht hat irgendwann.
Ja, okay, vielleicht wollte er das auch einfach nicht, ne?
Nee, der war halt irgendwie auch recht hochmütig, also Oscar, auch während des Prozesses und so, der hat halt viel provoziert. Es war halt auch seine Persönlichkeit.
Ja klar, so wenn war du auch er so ein bisschen, also allein schon seine Extravaganz ist ja auch eine abgeschwächte Form von Provokanz.
Ja.
Ne? Ist ja dann irgendwie.
Ja genau, der wollte halt auch einfach so sein und der wollte auch so wahrgenommen werden und der wollte sich nicht verstecken. Es war ja halt natürlich ein Trugschluss, weil zu der Zeit musstest du dich verstecken, weil sonst 2 Jahre Zuchthaus und Zwangsarbeit.
Aber vielleicht, ich meine, ist halt immer die Frage, ne, ob dann solchen Menschen das nicht irgendwann auch einfach, also da muss ja immer entscheiden, ja, verstecke ich mich oder bin ich selber und werde dafür halt bestraft, ne?
Ja, es gab dann halt natürlich auch viele Skandale um Oscar Wilde, auch in dem Sinn, weil er ja so offen damit umgegangen ist ein bisschen. Er hat viele Partys, viel Umgang mit jungen Männern, jetzt nicht nur die Prostituierten, sondern es waren ja auch so diese Clubs, wo sich halt Männer immer getroffen haben und
klar,
so.
Ja, stimmt.
Und
ja, gab es ja, glaube ich, zu der Zeit auch viel.
Genau.
Und ich meine, klar, wenn dann halt einmal so ein Gerücht da rumschwirrt, sage ich mal, dann wird das natürlich dann auch total breit getreten und dann wahrscheinlich mit, egal mit welchem Mann er sich unterhalten hat oder mit, wenn es auch nur eine ganz normale intellektuelle oder auch vielleicht nicht intellektuelle, muss ja Konversation war, wurde es wahrscheinlich dann direkt so dargestellt, als wäre es wieder der Skandal.
Ja, das war ein bisschen, sagen wir mal, nicht so schlau von ihm zu der Zeit.
Ja,
aber
okay,
ich meine, er hat so gelebt, er hat sein Leben gelebt und war wahrscheinlich
war das auch einfach
total glücklich
seine,
oder so.
Vielleicht war das sein Aufbegehren alles.
Ja, es ist halt auch so ein bisschen witzig, weil er will ja gegen diese viktorianische Moral rebellieren, fügt sich dann aber ab und an, indem er zum Beispiel das Bildnis des Dorian Gray hat er erst in einer Zeitschrift veröffentlicht in Amerika und dann war das ein Riesenskandal, weil in dem Bildnis kommt auch natürlich homosexuelle Liebe vor indirekt, weil jetzt muss ich erzähle erstmal ein bisschen die Handlung von dem Roman, damit man sich das ein bisschen vorstellt.
Ja genau, da können wir ja vielleicht nochmal dazu kommen.
Genau.
Das finde ich gut.
Also es nur kurz und knapp zum Inhalt, der Maler Basil Hallward, so fängt der Roman an, enthüllt in seinem Atelier sein neues Meisterwerk, das Bildnis des Dorian Gray. Also das Bildnis eines schönen, jungen Mannes, Adonis gleich. Und der zeigt das Kunstwerk Lord Henry Wotton. Und Lord Henry Wotton ist quasi so ein bisschen Oscar Wilde. Also Oscar Wilde hat sich quasi als Henry in diesen Roman geschrieben, sozusagen.
Ja.
Und plötzlich tritt dieser Henry Wotton in das Leben des Dorian und er ist irgendwie so ein bisschen wie der Teufel, der Dorian dazu verführt, zum Bösen, zur Lasterhaftigkeit. Ist aber auch die Frage, wenn du dich dahin verführst, bist du nicht schon irgendwie der Seite ein bisschen zugeneigt?
Ja, okay, stimmt, ja.
Und Lord Henry ist brillant, zynisch natürlich, so wie Oscar.
Klar.
Und so lernen die sich halt kennen und dann sieht, also die lernen sich auch in diesem Atelier kennen. Mhm. Und eigentlich wollte der Maler, wollte das nicht, dass die beiden sich kennenlernen. Also der Basil wollte nicht, dass Henry und Dorian sich kennenlernen. Weil der Basil hat sich auch so ein bisschen in Dorian verknallt, würde ich jetzt mal sagen.
Dann hat er Angst, dass er ihm weggenommen wird.
Oder der weiß halt, wie Lord Henry ist. Er weiß ja, dass der Lord Henry quasi der Teufel in Person ist.
Okay, verstehe.
Und er möchte nicht, dass dieser Junge, der so noch so unschuldig wirkt und noch so reinlich ist, von Henry halt beeinflusst wird. Ja. Und dann lernen die sich aber halt dann trotzdem da kennen. Und dann sieht Dorian dieses Bild und ist von seiner eigenen Schönheit, aber auch von seiner Vergänglichkeit wird er sich dann bewusst. Er sieht, er denkt, wow, bin ich schön, aber kacke, in 30 Jahren sehe ich nicht mehr so aus.
Bin ich nicht mehr so frisch.
Ja. Und deswegen wünscht er sich, für immer jung und schön bleiben zu können. Und dafür soll halt das Bild altern. Und das Werk soll halt für seine Sünden und so gerade stehen, dass man das, dass man seine Sünden nicht in seinem Gesicht sieht und seine Lasterhaftigkeit. Ja. Er möchte einfach, dass er jung bleibt und das Bild dafür altert. Und
dann kommt der Teufel ins Spiel wahrscheinlich.
Ja, also dann lernt er halt Henry kennen, passiert so ein bisschen was, wie das so ist. Und dann lernt er die Schauspielerin Sybil Vane. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, kennen und verliebt sich in sie. Aber das ist dann halt der erste Knackpunkt. Die Liebe schwindet.
Ah, okay.
Nachdem er sieht, wie Sybil im Theater, sie war ja Schauspielerin, sie hat Romeo und Julia gespielt, sie war Julia. Mhm. Und erst hat sie unglaublich schön gespielt, unglaublich toll. Und deswegen hat er sich in sie verliebt.
Okay.
Dann wird sie aber im nächsten Mal, wenn er da ist mit Lord Henry und ich glaube, Basil ist auch dabei, wird sie ausgebuht, weil sie nicht so gut spielt.
Ah. Okay,
und sie spielt halt nicht so gut, weil sie sagt halt so, ja, mein Verlangen und meine Liebe zu dir haben mich schlechter spielen lassen.
Ah, okay, ja.
Aber er sieht es schlecht und findet sie jetzt nicht mehr so toll. Mhm. Das ist auch dieses Kunst lieben nur, wenn die Kunst schön ist auch, dieser Knackpunkt. Und dann macht er mit ihr Schluss.
Mhm.
Einfach so. So. Total böse und ist richtig gemein zu ihr.
Okay.
Und als er dann nach Hause kommt, merkt er, dass sich das Bild ein bisschen verändert hat.
Ah, verstehe.
Das Bild ist so ein bisschen, es hat so was Böses bisschen.
Okay.
Jetzt, weil er halt zu ihr so war.
Und dann ist das dann, also merkt er dann an dem Punkt sozusagen, dass das, was er sich gewünscht hat, funktioniert.
Genau, dass er jetzt für immer jung bleibt. Genau, daraufhin lebt er ausschweifend, Moral spielt für ihn keine Rolle, er gibt sich allen Gelüsten hin, Drogen, Frauen. Und das Bild verändert sich immer weiter, es wird immer hässlicher.
Okay.
Und er bleibt weiterhin schön und jung. Und das Bild spiegelt quasi seine Sünden wieder, aber er nicht. Ich höre jetzt hier auf mit dem Inhalt, weil sonst würden wir langsam zum Ende kommen.
Ja.
Und das Ende, also das Ende ist wow.
Da bin ich ja mal gespannt.
Das Ende ist super.
Ich muss das auch unbedingt noch lesen. Ich habe es echt, das ist so ein Buch, das will ich seit Jahren lesen, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen.
Wenn falls man jetzt nicht so Lust hat, das Buch zu lesen, kann man sich auch eine Dokumentation angucken.
Du fragst mich gerade wirklich, ob ich nicht so Lust habe, ein Buch zu lesen.
Du würdest es lesen, aber wenn man jetzt,
für unsere Hörer, die nicht so Lust haben.
Das Buch zu lesen. Es gibt eine super Dokumentation über das Buch und vielleicht hat man dann Lust, dann kennt man aber das Ende. Es ist eine Art Dokumentation, die gibt es auf YouTube, aber
ja.
Man muss sich ja nicht die ganze Doku angucken. Sondern
ja, oder manche Leute finden das ja, also ich zum Beispiel finde es ja auch nicht schlimm, gespoilert zu werden. Es gibt ja auch manche Leute, die finden das gar nicht schlimm.
Das ist ja auch eigentlich nur, weil das halt echt ein gut geschriebener Roman ist.
Ja, okay.
Und warum er sich jetzt der Öffentlichkeit oder der viktorianischen Zeit so ein bisschen gefügt hat.
Genau, darauf wollten wir zurückkommen.
Genau, das Buch hat jetzt mehr Kapitel als bei der ersten Veröffentlichung. Der hat quasi 6 Kapitel hinzugefügt. Es wurde ja in Amerika in der Zeitschrift veröffentlicht und die Leute waren erst so, oh, diese homosexuelle Spannung zwischen Basil und Dorian und diesem Zynismus von Lord Henry und irgendwie haben die alles so kritisiert und fanden das kacke und scheiße und das ist das Gleiche. Also wirklich haben es zerrissen. Und dann hat er sich halt ein bisschen gefügt, hat kontroverse Passagen ein bisschen entschärft, Kapitel hinzugefügt.
Ich hätte jetzt eben gedacht, als du gemeint hast, dass es erst in der Zeitung kam, dass ich hätte genau andersrum gedacht. Dass in der Zeitung erst so die Light-Version kam und dann im Buch der, wie nennt man das?
Der hotte Shit.
Der hotte Shit.
Also in der Zeitschrift kam halt, kam halt dieses unglaublich gute Buch, was er gut fand.
Ja.
Kam halt raus mit diesen sehr detaillierten, auch homosexuellen, erotischen Geschichten. Und das hat er halt ein bisschen entschärft, damit er wollte ja auch veröffentlicht werden. Er wollte ja auch irgendwie Geld verdienen. Ja, er musste ja auch, ne?
Klar.
Und deswegen hat er das dann,
okay, und dann
ein bisschen
hat er,
verändert,
ja, okay.
Genau.
Aber ist es denn, also weißt du, ich weiß jetzt nicht, wie genau du weißt, welche Kapitel das waren, aber weißt du, ob das Ende dasselbe war? Nee. Weil das finde ich ja immer interessant,
stimmt,
ne? Bei so einer Originalfassung und so einem Ding, als ob das Ende sozusagen irgendwie auch geändert wurde, aber.
Das weiß ich tatsächlich leider nicht. Gute Frage. Kann ich gerne recherchieren, aber ich
mal und dann.
Auch in der Doku oder so habe ich nichts gesehen.
Okay, weil das finde ich eigentlich immer so einen interessanten Aspekt, weil ein Ende ist ja immer schon auch sehr, ja, wie soll man sagen, sehr formgebend für die Geschichte sozusagen.
Ja.
Und das finde ich interessant. Aber wenn du es nicht weißt, dann können wir es hier leider nicht an diesem Punkt klären.
Ja, genau, also kontroverse Passagen.
Mhm.
Und er hat, also Wilde hat zum Beispiel diese weibliche Figur, diese Liebe zu dieser weiblichen Figur, auch nur als Tarnung reingebracht.
Okay, also er war vielleicht war die vorher noch gar nicht so richtig drin.
Genau, er war halt nie darauf bedacht, in all seinen Werken sind die weiblichen Figuren nur als Tarnung.
Ich meine, es kann natürlich auch sein, zum Beispiel, dass in diesen, weil diese Schauspielergeschichte, die du jetzt gerade angedingst hast, ist ja theoretisch auch nur so ein Mittel zum Zweck.
Genau.
Weil dadurch ja klar wird, dass es funktioniert hat. Vielleicht hat er das ja in der Grundgeschichte auch gar nicht gehabt, wer weiß.
Ja.
Wer weiß das schon.
ja, genau, die Frauen waren halt meistens einfach nur Tarnung und waren halt so Nebencharaktere, so ein bisschen, hatten nicht so viel Charakter und nicht so viel Tiefgang, wie so ein Lord Henry, der ja so zynisch und
ja,
so.
Okay.
Ne? Und Oscar Wilde hat halt die Schönheit der Kunst als höchsten Wert empfunden und deswegen hat er ja auch, als dann die Schönheit, also als halt die künstlerische Darstellung von der Schauspielerin, in die Dorian verknallt war, als sie dann schlechter wurde, hatte sie halt einfach fallen lassen, weil Schönheit war halt für ihn das Wichtigste im Leben.
Finde ich ein sehr, sehr gutes Mittel irgendwie, um das auszudrücken. Auch generell, dass er so Schönheit, also dass er...
Er hat Schönheit, er hat Kunst und Schönheit, Vergottheit und
dann
vergöttert.
Das Bild, was dann immer unschöner wird. Find ich
sehr schön.
Gut.
Also das hat er wirklich unglaublich guter Autor, sowas.
Ja. Okay. Ich glaube, ich werde es bald lesen.
Ja, also für ihn zählt halt nur die Kunst. Nichts anderes zählte.
Ja.
Und er hat aber auch gesagt, bedingungsloser ästhetischer Anspruch ist halt auch gefährlich.
Mhm.
Weil wenn etwas sein Kunstvolles verliert, wie die Schauspielerin, liebt man es nicht mehr.
Das ist natürlich auch hart, ne?
Ja. Das ist so.
Das heißt so, ich meine, auch eine interessante Sichtweise aufs Leben, ne? Wenn das nicht mehr schön ist. Ich meine, wie definierst du Schönheit?
Ja,
Schönheit
das
ist ja nicht noch immer nur oberflächlich, aber ne, gerade bei sowas finde ich schon sehr, ja, wie soll ich sagen, ne?
War halt ein Anspruch, der...
Einen großen Anspruch, du hast
der auch auf sein auch Leben alles, und alles.
Ja.
Ich glaube, deswegen war er auch so extravagant und hat sich so gekleidet.
Ja, klar, weil
er wollte
theoretisch auch eine gewisse, damit zusammenhängt.
Genau.
Eine gewisse Ästhetik, ja.
Ja. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Teufel und der Verbindung. Also ich weiß nicht, ob da einigen etwas aufgefallen ist oder dir.
Mir ist was aufgefallen, aber natürlich ist mir was aufgefallen.
Ja, was ist dir denn aufgefallen?
Es ist so ein bisschen wie bei Goethes Faust.
Ja, genau. Du hast halt das Erbe von Faust hat er übernommen. Also
aber ist das bestätigt? Also ist das, weiß man, ob
nee, das ist nur eine Vermutung,
aber Goethe gelesen hat?
Möglich, weil es ist halt schon, also dieses Seele an den Teufel verkaufen.
Aber ist das nicht theoretisch, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, ist das nicht theoretisch sowieso so ein Mythos gewesen, an dem sich auch Goethe bedient hat?
Ja, genau. Okay. Also ich denke, das ist so ein ewiges Thema, aber das ist so ein...
Können wir ja vielleicht in unserer Goethe-Folge, kleiner Teaser da draußen, an die Leute da draußen.
Wer sich für Goethe interessiert, hört weiter zu.
Da können wir da vielleicht mal drauf eingehen.
Worauf
das,
Goethes Faust.
Ja.
Oh. Und dann in der nächsten Folge dann darauf, worauf Goethes Faust sich betrachtet.
Und da, und dann reden
ewiger,
wir nur über den Teufelsmythos.
Mein Gott. Ja, genau. Ja, das ist halt so ein bisschen.
Wir können auch noch über Klaus Mann sprechen, der hat auch Mephisto geschrieben.
Ja.
Dann reden wir über die Mann-Geschwister, dann reden wir über Thomas. Leute, oh das ist ein
Selbstläufer hier.
Selbstläufer.
Genau. Ja, darauf wollte ich hinaus, ja, ob Goethe Faust. Kein Ding. Und ja, das ist so ein bisschen, ich finde einfach die Art, wie er das geschrieben hat, nicht nur das, auch seine anderen Werke und die Art. Es ist halt irgendwie, du liest es und in jedem Satz steckt irgendwie noch was hinter und du liest es und denkst so, wow, und auch es ist auch witzig. Also
ja, okay.
Sein Humor ist halt auch.
Ja, das meintest du ja schon, dass der so ein, ja, wie hattest du es beschrieben? Ja, nicht stumpf, sondern so ja, zynisch passt
genau.
Ja eigentlich ziemlich
so
gut.
So richtig zynisch, so dreckig.
Finde ich richtig gut, ja.
Und ja, das ist so ein bisschen das, was man über Oscar Wilde so sagen kann. Und was
ihn so ausmacht.
Was ihn so ausmacht, was seine Werke ausmacht. Also wirklich, ich empfehle nicht nur das Bildnis des Dorian Gray. Dorian Gray, mein Gott. Ich habe in der letzten Folge ja auch Bunbury empfohlen oder erwähnt. Die habe ich übrigens mitgebracht. Guck mal hier, das ist das. Das ist das von der ersten. Das hat gelitten. Ich habe jetzt nicht die ganzen Seiten mitgebracht.
Das heißt
nur
schon was, wenn sie nicht mal die ganzen Seiten mitbringen kann, weil es einfach kaputt ist.
Ja, und das ist dann, da habe ich
die
nämlich...
Die schöne Ausgabe.
Schöne
ja, schön.
Es gibt halt tatsächlich nicht so viele schöne Oscar Wilde Ausgaben auf Deutsch, finde ich. Nicht so viele Schmuckwerke
ja,
und so.
Ja, ist mir tatsächlich auch noch nicht so begegnet. Also ich zum Beispiel habe, ich habe die Erzählung in Märchen. Ich habe die auch, glaube ich, in dieser
blauen Ausgabe, in dieser Insel-Taschenbuchausgabe.
Ja, genau, in der, also dieses, aber die sind ja auch nicht mehr, die werden ja, glaube ich, auch nicht mehr aufgelegt. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine
Ja, ist halt leider nicht so beliebt. Also Leute, kauft mehr Oscar Wilde, damit es mehr schöne Ausgaben gibt, damit ich mehr schöne Ausgaben kaufen kann. Weil, also vieles, ich habe ja auch wo habe ich das denn hier liegen? Ich habe so viele Bücher hier vor mir liegen. Hier die Rowohlt-Bildmonografien.
Ja, die sind natürlich auch, also...
Wunderschön, finde ich. Also schlicht.
Ach so, findest du echt? Okay. Ich wollte gerade sagen, ich finde die nicht so schön.
Die Farbe
schön.
Ist nicht schön, nein.
Ja, also
aber
ich fände es, glaube ich, wenn es einen anderen Einband hätte, fände ich es, glaube ich...
Echt? Ich finde diese, aber das ist so eine ganze Reihe.
Ja, okay.
Die sehen
die
alle so aus.
Ja, wenn die alle dann, oder
genau.
Geht's wieder.
Aber ja, ja, ich finde aber das Lila nicht so schön.
Ja, okay, und du stehst ja sowieso
wir laden,
eher auf Taschenbuch.
Zu der Folge auch auf Instagram Fotos hoch.
Genau.
Apropos Instagram, folgt uns gerne. Wir heißen bibliomanie.derpodcast. Gerne folgen, weil da laden wir dann auch zu jeder Folge ein paar Fotos hoch von den Büchern, die wir empfehlen oder
irgendwas.
Irgendwelche Dokus, die wir empfehlen, irgendwelche Fotos, die dazu passen.
Mal gucken.
Mal gucken, was wir da so zaubern. Also folgt uns gerne. Wir freuen uns über jeden Follow. Ein bisschen hier. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also ich finde, die Rowohlt-Bildmonografien, die gibt es zum Beispiel von Oscar Wilde, die gibt es nicht mehr frei verkäuflich.
So,
die muss ich jetzt gebraucht kaufen.
Okay. Ja, okay.
Leider.
Leider.
Leider. Ist nicht so schlimm. Es sieht auch gut aus, deswegen ist es...
Es ist okay. Ich finde ja eh mal gebrauchte Titel. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Ja.
Das so viel zu Oscar Wilde und wir hoffen, dass euch das gefallen hat und wir hoffen, dass ihr jetzt das Bildnis des Dorian Gray, Bunbury oder Märchen und Erzählungen
oder die andere,
die Gedichte, ach Gott, der hat so viel gemacht,
ganz
mein Gott.
Wichtig sind
oder
immer
die
Gedichte.
Aphorismen, die Sammlung der Aphorismen, dass ihr da jetzt irgendwie Bock habt, das so ein bisschen zu lesen.
Bevor du das Zitat vorliest, was immer am Ende der Folge kommt, wollten wir euch auch noch darauf hinweisen, dass wir geplant haben, die Folgen immer so alle 2 Wochen hochzuladen. Also einfach, damit ihr ein bisschen wisst, wie man das bei uns so zeitlich einordnen kann.
Und dass wir jeden Sonntag kommen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ja, gut.
Nicht jeden Sonntag, jeden zweiten Sonntag.
Tut mir leid. Jeden zweiten Sonntag.
Genau.
Damit
also
ihr auch keine Missverständnisse versucht.
Ja. Haben ja noch
alle Angaben ohne Gewähr.
Genau. Wir arbeiten ja noch ein bisschen, ne? Und wir freuen uns, wenn ihr dann uns folgt
und
auf Instagram,
zuhört,
auf Spotify, auf anderen Plattformen, wo auch immer ihr uns gerade hört, uns regelmäßig zuhört und wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, lasst uns auch gerne Kommentare da.
Kritiken. Jetzt klingen wir schon wie so Influencer.
Ja.
Lass uns ein paar Kommentare
da.
Furchtbar. Ja, nee, also wir hoffen einfach, dass es euch gefällt. Und dann würde ich sagen, liest uns die Angelina noch ein schönes Oscar Wilde Zitat.
Sehr gerne.
Und dann war es das für heute auch. Ne? Tschö.
Den Leuten zu sagen, was sie lesen sollen, ist in der Regel entweder nutzlos oder gar schädlich. Denn das Verständnis für Literatur ist Sache des Temperaments, nicht der Unterweisung.